Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Melisteriösen Podcast-Folge. Mein Name ist Mel und ihr hört ja eine neue Folge vom Melisteriösen Podcast. Hier geht es um Lost Places, um die Geschichten hinter den verlassenen Orten, um True Crime, um Paranormales. Je nachdem, welche Geschichten halt um das jeweilige verlassene Gebäude, welches ich besucht habe, ranken. Doch natürlich gehe ich stets den Fakten auf den Grund und finde heraus, warum, weshalb, wieso ist, was hier passiert. Doch bevor wir mit unserem heutigen Ort heute starten, beziehungsweise bevor ich anfange, euch von dem zu erzählen, möchte ich euch erstmal frohe Ostern wünschen und euch erzählen, dass das die Geschäfte, ne? Also das ist ja eine Katastrophe. Die waren ja schon am Dienstag so wahnsinnig überfüllt, obwohl erst am Freitag, Karfreitag, ja der Feiertag war. Finde ich schon so ein bisschen heftig. Aber was ich noch heftiger finde, ist die Leute, die in den Einzelhandeln arbeiten oder die im Einzelhandel arbeiten, Verzeihung, die haben natürlich wirklich, wirklich viel zu tun. Viele andere Menschen auch. Immer wenn ein Feiertag ja gerade ansteht, sind die Geschäfte rappelvoll. Die Arbeiter, die Mitarbeiter haben wirklich viel zu tun. Und nicht jeder ist glücklich in seinem Job. Ja, und dass viele Leute nicht glücklich in ihrem Job sind, hat ja nicht direkt damit was zu tun, dass man sich irgendwie den falschen Job ausgesucht hat. Manchmal lassen es bestimmte Umstände einfach nicht zu, seinen Traumjob jetzt gerade nachzugehen. Manchmal muss man ein paar Schritte zurückgehen, um dann wieder vorwärts zu kommen. Und es kann auch sein, dass man sich eine Zeit lang in einem Job befindet, den man nicht so geil findet, um halt langfristig was zu machen, worauf man richtig Bock hat. Doch darum geht's mir nicht direkt. Eigentlich möchte ich nämlich auf was ganz anderes hinaus. Meine Frage an euch ist, seid ihr glücklich in eurem Betrieb, wo ihr gerade seid? Oder gibt es da vielleicht Situationen in Bezug auf Arbeitskollegen oder Vorgesetzten, die dafür sorgen, dass ihr wirklich mit Magenschmerzen schon zur Arbeit fahrt, weil ihr gar nicht mehr wisst, wie ihr damit umgehen sollt? Ich spreche nämlich gerade über Mobbing. Mobbing am Arbeitsplatz und auch Belästigung am Arbeitsplatz. Es ist nämlich tatsächlich so, dass jeder dritte Deutsche Erfahrung mit Mobbing am Arbeitsplatz hat und jeder elfte mit sexueller Belästigung. Das bedeutet eigentlich, dass jeder von uns und jeder von euch, der gerade zuhört, jemanden kennt, dem sowas schon passiert ist und der so Erfahrungen gemacht hat. Und das kann Menschen wirklich fertig machen. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel im Einzelhandel arbeitest oder in irgendeiner Werkstatt arbeitest. Du bist da 8-9 Stunden am Tag. Ist ja nicht so, dass du schon die Zeit da arbeitest, sondern dann auch noch dich mit Dingen auseinandersetzen musst, mit dem Mobbing, mit Belästigung. Und viele Menschen wissen damit einfach nicht umzugehen. Nicht selten ist es so, dass der nette Vorgesetzte, der nette Chef, der am Anfang so super nett zu dir war, dir alles gegeben hat, wo du gedacht hast, oh, hier fühle ich mich wohl, dass der dann quasi zum Täter wird oder zum Drahtzieher. Ich werde garantiert einigen hier aus der Seele sprechen und vielleicht fühlt sich ja sogar einer angesprochen, denn es ist ganz, ganz oft so, ihr kommt in einen Betrieb, ihr habt direkt einen Vorgesetzten und ihr denkt, wow, der ist ja nett. Der hilft mir sogar mehr, als ich irgendwie erwartet habe. Der gibt mir hier richtige Möglichkeiten, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie bekomme. Und irgendwann, nach irgendeiner Zeit, geht's dann los. Entweder in Richtung Belästigung, dann kommen auch Sachen wie Erpressung hinzu, sei es emotionale oder halt, ja, Mobbing. Und das halt auch meistens von Arbeitskollegen. Manchmal sogar im Zusammenhang mit der Belästigung des Vorgesetzten. Horrorarbeitgeber gibt es. Und das Schlimme ist ja für die Betroffenen, dass sie meistens nicht wissen, wie sie sich helfen sollen. Weil, ne, es ist ja meistens so, man wird systematisch unter Druck gesetzt und hat manchmal gar keinen Ausweg oder denkt, man sieht keinen. Gerade wenn es halt, ja, vom Arbeitgeber ist, dann denkt man sich so, ja gut, ich kann jetzt nicht kündigen, irgendwie brauche ich den Job auch. Wenn ich das jetzt nach oben weiterleite, glaubt mir eh keiner. Aber Leute, doch. Und für jeden, der Hilfe braucht, und ich will euch mit dem Thema jetzt auch gar nicht komplett runterziehen, aber es bezieht sich auf die aktuelle Folge und auf den aktuellen Ort. Ich verlinke euch Hilfestellung in den Shownotes. Das sind Institutionen, wo ihr euch dran wenden könnt, wenn euch selber sowas passiert ist. Und ich wünsche allen Betroffenen ganz, ganz, ganz viel Kraft. Oft ist es ja auch so, dass in manchen Betrieben die Rahmenbedingungen einfach eine Katastrophe sind. oder dass Sachen von einem verlangt werden, die irgendwie ja untypisch ist. Man macht mehr, als man sollte, weil man irgendwie gefallen will oder ja Angst hat, dass man den Job verlieren könnte, wenn man irgendwo eine persönliche Grenze sieht. Aber Leute, es gibt sowas wie Arbeitsschutz und es gibt Hilfestellen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr wirklich hart am Arbeitsplatz belästigt werdet oder gemobbt werdet. Aber gerade wenn es um den Vorgesetzten geht, da kann ich euch sagen, wehrt euch dagegen. Es gibt viele Leute, denen das auch passiert ist, manchmal sogar direkt in eurem Betrieb. Nur gibt es da garantiert auch Leute, die sich genauso wenig wie ihr, ja, sich trauen, darüber zu reden. Wenn ihr euch aber zusammentut, könnt ihr effektiv dagegen vorgehen. Schaut gerne in die Shownotes und ich wünsche allen Betroffenen ganz, ganz viel Kraft. Es ist auf jeden Fall eine schlimme Situation, wenn man mit seinem Job komplett unzufrieden ist. Wie ist es denn bei euch? Mögt ihr euren Job? Macht ihr das gerne? Ist euer Gehalt in Ordnung und werdet ihr fair behandelt? Schreibt uns gerne auf jeden Fall mal dazu auf Instagram, denn heute geht es tatsächlich um ein Horrorunternehmen und ein Horrorarbeitgeber. Oh nein, ich rede nicht von deinem. Das ist ein bisschen komisch. Ich lache irgendwie allein, ne? Wenn man so alleine einen Podcast macht, ist das schon irgendwie sehr, sehr lustig. Ja, aber tatsächlich bin ich auf diesen Ort schon vor 2 Jahren aufmerksam geworden. Und zwar, weil ich gezielt nach einem Horror-Lost Place gesucht habe. Ja, ich habe nach Lost Places gesucht, wo etwas passiert ist, worüber man berichten kann, wo es eine spannende Geschichte zu gibt. Und dann stieß ich auf das Horrorunternehmen von Bevern Forst. Ich fand die Recherche über diesen Ort oder zu diesem Ort so spannend, aber das war wirklich direkt am Anfang. Ich habe nur ein paar Sachen darüber gelesen und das fand ich schon so spannend, dass ich mich direkt ins Auto gesetzt habe mit dem Köter zusammen. Oh nein, sie hat Köter gesagt. Und ja, direkt losgefahren bin. 2,5 Stunden, obwohl die Fahrt sich ehrlicherweise viel, viel länger angefühlt hat. Also die ganze Zeit über sind wir nämlich ja fast 1 Stunde über so eine Überlandstraße gefahren. Quer durch Wälder, durch Parkanlagen, durch Windanlagen und durch Fachwerkhäuser. Also nicht durch die Fachwerkhäuser durch, sondern ne, da standen halt viele Fachwerkhäuser. Es war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön. Also die Aussichten von der Natur. Es ist nur immer so ein bisschen blöd, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Beifahrer seid. Da kann man so richtig schön die Landschaft begutachten. Und ich hätte doch viel, viel lieber mal mehr nach rechts und nach links geschaut. Aber es gibt 1-2 Handyaufnahmen von der Straße oder von der Fahrt dahin, die ich euch natürlich auch mit hochladen werde, weil das war wirklich eine sehr, sehr schöne Fahrt. Ja, nur irgendwie hat sich die Fahrt sehr gezogen. Ja, umso beruhigter und froher, umso froher, ja, egal, Meisterin des Neologismus, froher, umso froher war ich, als ich dann endlich angekommen bin und den Ort mal unter die Lupe nehmen konnte. Heute spreche ich nämlich mit euch über einen ziemlich, ziemlich bekannten Lost Place und einer grausamen Geschichte dahinter. Das Gebäude, über das ich heute spreche, ist ein altes, seit über 20 Jahren verlassenes Firmengebäude mit einer Wohnung drin auf einem Firmengelände. Und zwar spreche ich über das in der Urbexer-Szene, Urbexer, so nennt man im Übrigen Leute, die hobbymäßig Lost Places besuchen. Ja, das in der Urbexer-Szene bekannte Horrorunternehmen Bevern Forst. Das Unternehmen war einst eine sehr erfolgreiche und ruhmreiche Gießerei namens C. Müller. Doch heute ist es ein grauenhafter Ort, den man nicht nur wegen seiner Geschichte, sondern auch aus Sicherheitsgründen nicht betreten sollte. Ich war ja, wie gesagt, selber bei dem Ort, aber auch nur ein einziges Mal, denn ein zweites Mal möchte ich da ungern hin. Das Ding ist nämlich, ich muss ganz klar sagen, das ist extrem einsturzgefährdet. Also viel vom Firmengebäude steht noch, aber wir sind mit dem Auto direkt auf den Parkplatz gefahren und standen dann direkt, ja, frontal zu dem Haus oder zu dem Gebäude und man konnte 4 große Fenster im Dach erkennen. Ja, doch das Dach an sich, das fehlte zum Beispiel komplett. Und das komplette Gebäude war verschimmelt und die Fenster waren auch alle kaputt. Naja, nicht alle Fenster, die im Dach zum Beispiel, die waren tatsächlich noch ganz. Aber als ich dann auch auf das Dach gehen wollte, bin ich über die Treppe hochgelaufen, aber stand dann halt kurz vor, also ich bin nicht ganz drauf gegangen. Hab dann dort aber Fotos und Videos gemacht, die ich euch auch natürlich hochladen werde. Das war alles komplett zugewuchert da und der Ort ist wirklich in einem absolut miserablen Zustand. Doch, liebe Leute, Es soll damals, bevor es verlassen war, wohl auch nicht besser ausgesehen haben. Zumindest nicht viel besser, und dazu komme ich natürlich auch jetzt. Damals war die Gießerei C. Müller KG ein Wehrmachtsbetrieb. Zu Spitzenzeiten exportierte die Fabrik, ja, Fabrikmaschinen in die ganze Welt und beschäftigte knapp 140 Mitarbeiter. In den Jahren des Zweiten Weltkriegs arbeiteten dort Zwangsarbeiter aus dem Osten. Und um 1941 arbeiteten dort zwei französische Zivilarbeiter. Die Zustände und Bedingungen waren für sie wohl verhältnismäßig annehmbar, denn die nutzten tatsächlich die Chance auf Flucht in ihrem gewährten Heimaturlaub nicht. 1943 und 1944 sind 7 Frauen und Männer aus der Ukraine und aus Russland hinzugekommen. Diese lebten in dem Haus, welches, ja, wir besucht haben, was sich direkt auf dem Firmengelände befindet. Also in dem Firmengebäude, wo sie gewohnt haben, war tatsächlich auch eine Wohnung. Das heißt, dass sie auf dem Gelände, wo sie gearbeitet haben, halt auch gewohnt haben. Auch zur Nachkriegszeit war die Maschinenfabrik ziemlich erfolgreich. Doch 1976 ging sie insolvent. Die kleine Fabrik wechselte seit der Insolvenz bis zuletzt immer wieder die Besitzer. Die Hallen der Fabrik werden bis heute noch vermietet. Vor der Jahrtausendwende rum erwarb ein Mann namens Rainer Brune die komplette Fabrik. Brune war zu dem Zeitpunkt 46 Jahre alt und ein Schlossermeister. Geboren wurde er in der Stahle Westfalen. Das war 7 Kilometer von Forst entfernt. Brune ist 1,82 Meter groß und hatte, ja, angegrautes Haar, was ziemlich leicht war, also sehr, sehr dünn. Seine Mimik war vergleichbar mit einem Menschen, der immer gerne das Sagen hat, damit ihr mal so ein Bild im Kopf habt. Dass Brune gelegentlich Frauenkleider trug, das sieht man ihn so gar nicht an. Nach außen sieht er einfach aus wie der Handwerker, der alles fest im Griff hat. Die Firma war nun eine Bauschlosserei und hieß, ja, die hieß, Leute, das ist ein ziemlich interessanter Name. Die Firma hieß nun Metall-, Stahl-, Bau- und Kunstschmiede, Maschinen-, An- und Verkauf, Fahrzeug plus Containerbau, Pkw-Anhänger plus Maschinenverleih. Man hätte sich ja nicht noch einen längeren Namen aussuchen können. Aber ja, der Name beinhaltete halt alles, was sie so gemacht haben. Ich denke gerade darüber nach, hätte ich meine Firma so genannt. Klamotten, Merchandise, TikTok-Videos, Instagram, Hundetraining, Sitzplatz, Männchen, dreh dich, hohe Schuhe, Peng, Impuls, Kontrolle, Streaming, Leinführigkeit und Orientierungs GmbH. Nein. Aber liebe Leute, nicht nur der Name ist hier sehr kurios, sondern tatsächlich auch der Zustand dieser Fabrik. Und des Hauses auf dem Firmengelände. Denn so wie es in Berichten beschrieben wird, scheint es wenig Unterschiede zu heute zu geben. Und der Gedanke, der ist schon ziemlich krass. Und wenn ich so überlege, ich habe das Gebäude ja gesehen und das war wirklich in einem miserablen Zustand. Also das Dach, das hat ja komplett gefehlt, aber das schien wohl damals noch da zu sein. Aber die anderen Räumlichkeiten, das soll wohl damals kaum anders ausgesehen haben und das ist fast 20 Jahre her. Und hätte das Dach damals gefehlt, ja, wäre das natürlich noch schlimmer gewesen, wie sie da wohl damals gewohnt haben. Dann wäre das vergleichbar mit jetzt. Also es war wirklich ein absoluter Katastrophenzustand. Damals, so wie heute. Um das mal zu verdeutlichen, schaut euch auf jeden Fall mal den dazugehörigen Beitrag auf Instagram an, liebe Leute, weil ihr müsst das einfach auch sehen. Aber nicht nur in den Hallen auf dem Firmengelände, sondern auch in dem Haus türmten sich Stahlschrott, Blech, Holz und wahnsinnig teure Maschinen sowie billige Möbel in wirklich, wirklich heftigem Ausmaß. Rainer Brune hatte eine Lebensgefährtin namens Rita und diese betrieb zusätzlich auf dem Gelände einen Versandhandel. Und was für einen Versandhandel, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar hatte sie einen Versandhandel für Transvestiten, Frauenkleider in übergroßen Pommes, Reizwäsche und Perücken. Tatsächlich nannte sie ihren Versandhandel Angie's Boutique. Ich dachte erst, dass die Lebensgefährtin von ihnen Angie hieß, aber das war lediglich der Name der Boutique. Finde ich auch wieder total interessant. Ich heiße Rita, aber ich nenne meinen Versandhandel Angie's Boutique, nicht Ritas Boutique. Ich finde ja, Rita ist eigentlich voll der schöne Name. Ich wollte mal meinen Hund so nennen, Leute. Aber vielleicht auch, weil meine Oma so heißt. Aber den Namen, den finde ich wirklich total schön. Ja, und nicht nur die Zustände in der Fabrik waren miserabel, auch die Mitarbeiter wurden nicht ganz so geil behandelt. einer von ihnen hat es ganz besonders schwer. Und das ist auch die Geschichte, die ich heute über den Ort erzählen kann, die mich besonders schockiert hat. Berichte und Zeitungen schrieben sogar darüber, dass dieser Mann, über den ich jetzt gleich sprechen werde, wie ein Sklave gehalten worden sein soll. Ja, genau, ihr wisst, was ich meine. Im Oktober 1997 fing der damals 32-jährige Holger Karlfeld an, in der Firma von Rainer Brune zu arbeiten. Holger war ein recht einfacher Mann. Der hatte braune, kurze Haare, trug eine Brille, aß gerne Fleischwurstbrötchen, was ich im Übrigen auch wahnsinnig gerne esse, rauchte sich hin und wieder gerne mal eine Zigarette. Holger hatte einen Sohn mit seiner gerade frisch angeheirateten Frau. Am Anfang seiner Arbeitszeit bei Brune fuhr er noch täglich knapp 40 Kilometer am Tag zur Arbeit. Der Weg führte durch Wälder und alte Fachwerkhäuser entlang, den Weg, den ich ja auch kenne jetzt. Und ich muss dazu sagen, das ist wirklich eine wahnsinnig schöne Strecke, die sich aber auch sehr zähen kann. Rainer Brune hatte ungefähr 8 bis 10 Mitarbeiter, als es richtig gut lief, inklusive Holger. Doch leider war der Personenverschleiß ziemlich hoch, denn die Spinde waren total versifft, also wirklich total versifft und auch die Klos waren verstopft, teils defekt. Es war quasi überhaupt nicht möglich, dort vernünftig einfach mal auf Toilette zu gehen. Auch der Lohn, der war sehr, sehr niedrig. Gerade mal 1600 Mark bekam Holger monatlich. Wer von euch rechnet auch immer Euro in Mark um? Am gewissen Alter macht man's oder ne, je nachdem, in welcher Zeit man geboren worden ist. Schreibt mir das gerne mal. Also ich mache das jetzt nicht, aber ich weiß, dass viele das machen. Ja, 1600 Mark sind umgerechnet 800 Euro. Holger fing aber jetzt recht früh an, seinem Vater von diesen miserablen Umständen zu erzählen in der Firma. Er bezeichnete die Firma, so sagte er tatsächlich wortwörtlich, als Scheißfirma. Doch sein Vater, der versuchte ihm gut zuzureden und erinnerte ihn daran, dass er halt einfach noch eine Familie zu ernähren hat. Da Holger nur einen Hauptschulabschluss hatte und keinen Beruf erlernt hat, hatte er in der Heimat wenig Chancen. Und da er wirklich schon jahrelang arbeitslos war, musste dieser Job nun für ihn eine neue Chance sein. Und für diesen Job, da gab er sogar sein Hobby auf und er liebte sein Hobby wirklich, wirklich sehr. Wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr Hobbys? Was macht ihr so gerne in eurer Freizeit? Ja, wie ihr vielleicht wisst, mein Hobby ist es, ich gehe wahnsinnig gerne auf Lost Place-Touren und ich mache auch gerne Geocaching-Touren. Das ist halt auch einfach mega, mega geil, weil du ja immer mit den Hunden zusammen sein kannst und immer mit deinen Hunden auf Abenteuer gehen kannst. Und Hunde sind natürlich auch einer meiner Hobbys und da habe ich ja auch mein Hobby so ein bisschen zum Beruf gemacht. Ja, und Holger hatte ein ziemlich cooles Hobby meiner Meinung nach. Ich liebe ja auch Musik total und er spielte Schlagzeug im Spielmannszug Vollspielhausen. Ja, doch Holgers Chef, also Rainer Brune, verbot ihm hinzugehen. Jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, aber mit was für einer Begründung? Mit der Begründung, dass es unnötiger Luxus sei. Holger gehorchte. Im Laufe der Zeit wurde Holger immer dünner, müder und auch langsamer auf der Arbeit. Leider fing dann auch an, die Ehe von ihm zu kriseln, also die Ehe zwischen Holger und seiner Frau. Es kam letzten Endes zur Trennung. Ob Holger sie nun verlassen hat oder sie sich von ihm getrennt hat und ihn rausgeworfen hat, das konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Und ich konnte auch mit niemandem sprechen, der mir darüber was verraten hat. Was ich aber herausfinden konnte, war, dass die Frau vermutete, dass er fremdging. Wahrscheinlich, weil er so viel am Arbeiten war, dass er kaum zu Hause war. Und zusätzlich brachte er ihrer Meinung nach viel zu wenig Geld nach Hause. Das könnte natürlich jetzt an seinem Gehalt liegen. Gerade mal 800 Euro im Monat, also 1600 Mark damals. Rainer Brune bot ihm nun an, in der verwahrlosten Wohnung im Firmengebäude zu wohnen. Was ja erstmal super nett ist, ne? Weil er weiß jetzt gerade nicht wohin, er kann nicht nach Hause, er ist gerade in der Trennung und dann kann er da erstmal wohnen. Ja, aber nicht umsonst, sondern für 360 Mark monatlich, für 2 Zimmer mit Küche. Und das klingt ja jetzt im ersten Moment auch erstmal ziemlich geil, so spottbillig, das wären umgerechnet so ungefähr 180 Euro monatlich. Naja, allerdings, wie ihr gerade schon gehört habt, er bat ihm die verwahrloste Wohnung im Firmengebäude an. Die einzige Wohnung und die war halt wirklich, wirklich hart verwahrlost. Es gab hier weder Heizung noch warm Wasser. Dafür gab es hier Unmengen an Mäuse und teils Schimmel. Die Türen waren zusätzlich sehr undicht, sodass es dort immer zog. Die Eltern von Holger, die halfen ihm jetzt, die halfen ihm die Wohnung einigermaßen herzurichten. Sie stellten auch eine alte Matratze so an die Tür, damit der Zug sich so ein bisschen verringert. Ja, damit es halt einfach nicht mehr so extrem zieht in der Wohnung. Nun waren nur noch seine Eltern die einzige Verbindung zum alten Leben. Der Vater fragte ihn noch, als er den Zustand der Wohnung sah, ob er wirklich hier bleiben wolle. Doch Holger meinte, er müsste wieder auf die Beine kommen. Ja, was man natürlich verstehen kann, wenn die Frau sich plötzlich trennt bzw. die Ehe in die Brüche geht. Ja, das Ding ist, du stehst natürlich erstmal da und hast absolut keinen Plan, wohin mit dir. Ja, dann klingt das natürlich erstmal wie eine Chance. Du hast direkt eine Wohnung, direkt an der Arbeit, du verdienst Geld und ja, das kann dann natürlich dabei helfen, sich so ein bisschen abzulenken. Holger wurde schon ganz bald von seinem Chef Rainer Brune sowie seinen Arbeitskollegen nur noch der Strahlemann genannt. Hört sich ja im ersten Moment auch irgendwie super gut an alles, ne? Ich meine, der Strahlemann, ein Mann, der immer strahlt, so, ne? Strahlen, lächeln, haha. Das stellt man sich halt einfach erstmal darunter vor, ne? Ah, der Holger, das ist unser Strahlemann, der ist immer am Strahlen, bis über beide Ohren, immer positiv gestimmt, immer gut drauf, ziemlich geil. Das ist unser Strahlemann. Aber tatsächlich wurde damit etwas ganz, ganz anderes gemeint. Beziehungsweise war damit etwas anderes gemeint. Er wurde nämlich in der Firma schnell der Mann für Sandstrahlen. Und das, liebe Leute, das war eine ziemlich verhasste Drecksarbeit, wenn man das so sagen kann. Für alle, die nicht wissen, was das Sandstrahlen überhaupt ist, beziehungsweise sich darunter überhaupt nichts vorstellen können, da erkläre ich euch das einmal. Sandstrahlen gehört nämlich zum Verfahren der Oberflächenbehandlung. Es wird hauptsächlich zum Abtragen von Rost, Verschmutzung, Farbresten und auch anderen Verunreinigungen genutzt. Normalerweise soll man dabei eigentlich einen Schutzanzug und einen Helm tragen. Diese Kleidung sollte vergleichbar mit der Dichte oder der Dicke halt von Astronautenkleidung sein. Da es tatsächlich aber nur einen einzigen Anzug in der Firma gab, der komplett löchrig war, mussten diese Arbeiten ohne Schutzanzug gemacht werden. Von Holger. Ja, daher nutzte dieser Anzug natürlich rein gar nichts. Ja, und einen neuen Anzug kaufte Rainer natürlich nicht, denn dafür war er einfach viel, viel zu geizig. So ein bisschen vergleichbar mit Mr. Krabs. Holgers Eltern, die kamen alle 2 Wochen vorbei, um ihn Essen zu bringen, seine Wäsche zu waschen und auch die Wohnung putzten sie ihn. Ja, und der Holger ließ tatsächlich einige Dinge von der Firma im Wert von ein paar hundert Mark mitgehen. Das fiel Rainer Brune natürlich schnell auf und er ließ die Eltern eine Liste der gestohlenen Dinge anfertigen. Jetzt hatte Holger natürlich Angst, seinen Job zu verlieren. Und auch die Eltern. Die flehten Rainer an, Holger nicht rauszuwerfen, da sie nicht wüssten, wohin mit ihrem Sohn. Und da sie Angst hatten, für die Schulden, ja, von dem Sohn aufkommen zu müssen. Es hört sich natürlich auch erstmal so voll hart an. Wir wissen nicht, wohin mit unserem Sohn. Wir wollen nicht für die Schulden aufkommen. Ja, aber man muss dazu sagen, dass sie gerade mal von 900 Mark pro Monat lebten. Also die Eltern hatten ja insgesamt umgerechnet 450 Euro im Monat für 2 Personen. Nicht pro Person, sondern für beide. Rainer tat jetzt so und meinte, er wolle natürlich nicht so sein und versprach es, ohne Polizei zu regeln. Ließ die Eltern aber ein Schuldenanerkenntnis unterzeichnen. Ja, der Deal, der war ganz schnell klar. Holger sollte seine Schulden abarbeiten. Das klingt natürlich im ersten Moment sofort plausibel. Okay, der hat jetzt ein paar Dinge mitgehen lassen, im Wert von ein paar hundert Euro. Jetzt bekommt er halt die Chance, die abzuarbeiten, verliert seinen Job nicht. Aber das bedeutete, dass sein Arbeitstag nun bis zu 16 Stunden betrug. So lange bin ich manchmal gar nicht wach am Tag, Leute. Und wir alle wissen, wie auch schon so ein 8-Stunden-Tag einen komplett ausnocken kann. Ne? Gerade jetzt zur Feiertagssaison. Feiertagssaison, gibt es das Wort auch? Also egal, lassen wir das einfach mal so stehen. Und das ist halt wirklich heftig, ne? Weil ich zum Beispiel, ich stehe um 8 Uhr auf, beginne zu arbeiten mit allem drum und dran und gehe so gegen 22 Uhr meistens ins Bett. Das ist schon wirklich heftig, weil wir sprechen ja hier von, ja, rein dem kompletten Arbeitstag, nur dem Arbeitstag. Das ist natürlich die Frage, wie lange er letzten Endes wach war. Ja, da Holger aber mittlerweile sogar nachts arbeitete, schlief er tagsüber dafür sehr häufig ein. Seine Kollegen wurden zunehmend dadurch unzufriedener mit ihm und trieben ihn an. Gegen Ostern im Jahr 2000 befahl Rainer Brune Holger, Steine aus einem eiskalten See heraus zu einer Mauer aufzuschichten. Wirklich stundenlang stand er damals bis zu den Oberschenkeln im Wasser. Das aber noch lange nicht genug. Holger sägte sich während seiner Arbeit versehentlich den Daumen ab. Und Brune brachte Holger zwar in die Klinik, riss sich aber danach 12.000 Mark aus der Versicherung von Holger unter den Nagel. Und ob die den Daumen von Holger jetzt retten konnten, beziehungsweise ihn wieder annähen konnten, ja, und er ihn danach wieder vernünftig benutzen konnte, das kann keiner sagen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe da sehr viel versucht, drüber zu recherchieren und herauszufinden, aber ich habe keine Ahnung. Wovon ich aber Ahnung habe, ist, dass eine Verletzung im Finger ja wirklich dich nachhaltig beeinträchtigen kann. Ne? Sei es jetzt, du hast dir mal die Sehne nur durchgeschnitten, nicht mal den Finger komplett ab und kannst danach nicht mehr richtig greifen, trotz Physio. Und gerade so ein Daumen ist natürlich auch einfach nochmal was anderes. Du brauchst es ja zum Greifen. Manchmal hat man wirklich Glück, wenn man schnell in der Klinik ist, ja, dass da alles noch angenäht werden kann. Die Frage ist dann aber auch im Nachhinein, ob du das jemals wieder genauso benutzen kannst wie vorher auch. Häufig hat man dann wirklich eine Beeinträchtigung, ja, und sogar eine Behinderung. Das unterschätzt man tatsächlich, dass man all seine Finger auch irgendwie komplett braucht. Ich kenne auch viele Stories von mehreren Leuten, die Verletzungen an Fingern hatten, sei es am Daumen, am Zeigefinger, dass man sich den Daumen abgesägt hat an der Käsemaschine, dass man sich die Sehne am Zeigefinger durchgeschnitten hat oder ein quasi in die Hand gebissen worden ist von einem Hund. Und wenn es wirklich Richtung Sehne ging, keiner davon konnte später seinen Finger wieder richtig, richtig benutzen. Vielleicht habt ihr da auch irgendwelche Stories in Bezug auf Verletzungen und Hand. Schreibt die auch gerne einfach mal. Und ich bin da sehr, sehr, sehr neugierig. Aber viele von euch werden dann auch wissen, was das eigentlich heißt. Und das ist schon heftig, dass er sich einfach dann 12.000 Mark aus der Versicherung von Holger unter den Nagel riss, ne? Weil das ist ja eigentlich Geld, was Holger zusteht. Und da kann man sich halt auch die Frage stellen, hätte Holger nicht eigentlich von dem Geld, dem Brunner, das, was er ihm geschuldet hat, quasi zurückgeben können? Aber das alles wird noch viel, viel besser. Holger musste sich nämlich jetzt mittlerweile seine Wohnung mit einem Rottweiler-Welpen teilen, der ihm regelmäßig ins Bett machte. Rainer Brunner hat sich halt einen Rottweiler-Welpen angeschleppt und den dann in die Wohnung von Holger gesetzt. In die Wohnung von Holger, wofür er auch Miete zahlt. Das ist auch schon wieder sehr, sehr fragwürdig. Im ersten Moment denkt man sich natürlich, oh, super süß, einen Welpen mit einem Welpen die Wohnung zu teilen. Aber ja, wenn er regelmäßig aufs Bett macht, ist das vielleicht nicht doch nicht ganz so cool. Und vielleicht auch nicht, wenn man eigentlich, ja, wahnsinnig viel arbeitet und dann eigentlich von der Ruhe profitieren möchte, die man dann zu Hause hat. Es ist nicht ganz so geil und vor allem nicht das, was ich euch jetzt gleich noch erzähle. Denn er durfte das Laken zwar trocknen, wo der Hund drauf gemacht hat, jetzt sprechen wir schon von durfte, musste abends aber wieder darin schlafen. Das wurde nicht gewaschen, nein, der musste abends darin wieder schlafen. Und tatsächlich, die Eltern, die ja noch ab und zu vorbeikamen, wurden so ein bisschen skeptisch mittlerweile. Doch Brune erklärte den Eltern jetzt, dass auf dem Welpen auf dem Hof jetzt gerade aktuell kein Platz sei. Und das nahmen die Eltern halt einfach so hin und schrubben Holgers Matratze. Ich denk gerade darüber nach, meine Eltern wären im Leben nicht zu mir gekommen und hätten irgendwie meine Matratze geschrubbt oder so. Die hätten mir gesagt, Mädel, spinnst du? Putz deine Matratze selber oder such dir einen anständigen Job. Was ist denn mit dir? Aber wenn ich mal wirklich ehrlich bin, vielleicht hätten die Eltern damals ihm auch schon dazu raten sollen, sich doch lieber was anderes zu suchen. Aber die machen sich schon genug Vorwürfe, denn es kommt natürlich leider noch schlimmer. Denn mittlerweile fing Rainer an, Holger zu schlagen. Zu schlagen und zu prügeln für alles, was er auch nur annähernd falsch machte oder zu langsam ausführte. Denn auch die Mitarbeiter waren so ein bisschen, ja, nicht ganz so gut auf ihn zu sprechen, da er halt immer langsamer auf der Arbeit wurde. Ja, er wurde dünner, langsamer und er war halt einfach müde. Ich meine, er arbeitete ja auch nachts. Natürlich ist er dann halt, ja, auch tagsüber ab und zu eingeschlafen und auch dafür bekam er jetzt jedes Mal Prügel. Davon erzählte Holger seinen Eltern aber nichts. Am 14. September 2000 berichtete ein Bauhandwerker aus Holzminden, der das ominöse Unternehmen kannte und dessen Tochter bei Rainer Brunner eine Halle gepachtet hatte, über die katastrophalen Zustände dort und über die Misshandlung an Holger K. Mein Kater so im Hintergrund. Also dieser schrieb tatsächlich einen Bericht. Jetzt musste ich einmal ganz, ganz kurz aufstehen, um zu gucken, was mit der Katze ist. Der schläft manchmal hier. Ich habe hier im Büro, haben wir auch so einen Schrank. Und der schläft da manchmal drin, wenn das Büro auf ist. Und der wollte jetzt hier rein. Ey, ärgerlich. Ja, aber jetzt wieder zurück zu Holger K. Also der Bauhandwerker, der schrieb einen Bericht. Und er hat Holger sogar angeboten, zu ihm nach Holzminden in eine kleine Bleibe zu ziehen. Ja, aber Holger meinte wortwörtlich zu ihm, nee, das wird schon wieder. Rainer schränkte nun den Kontakt zu den Eltern von Holger nach und nach zunehmend ein. Und am 29., merkt euch das, am 29. September 2000 sahen die Eltern ihren Sohn Holger zum letzten Mal. Denn scheinbar verschwand Holger jetzt einfach. Brune erzählte den Eltern, dass Holger ihm eine große Menge Geld gestohlen hätte und über Nacht abgehauen sei. Die Eltern kamen im Übrigen gerade aus dem Urlaub wieder. Er machte dann ziemlichen Druck und ließ die Eltern die Wohnung ausräumen. Er erstattete direkt Anzeige gegen Holger Karlfeld wegen dem Diebstahl. Doch komischerweise stande aber Holgers kleines Auto noch dort auf dem Firmengelände. Das fanden die Ermittler und insbesondere der Hauptkommissar Harald S. ziemlich zweifelhaft. Harald S. war sich sicher, dass Holger Karlfeld nicht mehr am Leben war. Nun meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtete, wie Rainer Brune gesagt hätte, dass er dafür gesorgt hätte, dass der Strahlemann nie wieder telefonieren könne. Das klingt auch schon ziemlich gruselig und machte Rainer Brune natürlich tatverdächtig, dass er was mit dem Verschwinden von Holger zu tun hat. Nun bauten die Ermittler schließlich systematischen Druck aus. Und am 2.8.2002 ließen sie den vermissten Fall über Aktenzeichen XY laufen. Es gab tatsächlich auch eine Dokumentation auf ZDF, also eine True-Crime-Dokumentation über den Fall. Allerdings habe ich diese nicht mehr gefunden. Das Video war leider nicht mehr aufrufbar. Aber wie gesagt, am 2.8. ließen sie halt den vermissten Fall über Aktenzeichen XY laufen und damit kam tatsächlich auch der Erfolg. Denn plötzlich knickte die Lebensgefährtin von Brune, also Rita, ein und erzählte 2 Jahre nach der Vermisstmeldung, was wirklich in der Horrorfirma geschah. Und so auch Ende September bis Mitte Oktober. Und jetzt erzähle ich euch einmal ein bisschen was über Rita, also die Frau von Rainer Brune. Rita war zu dem Zeitpunkt 49 Jahre alt, als sie Rainer B. auf eine Annonce, das ist eine Anzeige in der Zeitung, kennenlernte. Sie kam aus Celle und war eine zierliche, gepflegte Blondine, die ihre Worte sorgsam wählte. Rainer erzählte ihr, dass er Frauenkleider mag. Sie arrangierte sich damit und nahm, ja, an Stammtischen der Transvestiten teil, die in Bayern stattfanden. Beim Sex ertrug sie es gerade ebenso, dass er Frauenwäsche trug. Diese Unterwäsche trug er aber tatsächlich nur beim Sex, also währenddessen. Ist auch ziemlich, ne? Aber ja, jedem das Seine. Sie sagte vor Gericht, dass sie es aber nicht ertragen hat, dass er sie dabei noch schlagen wollte. Ja, und da bewegen wir uns natürlich, liebe Leute, so ein bisschen in diesem Fetischbereich, ne? Also es gibt Leute, die finden es total geil, sich schlagen zu lassen, andere wiederum nicht, andere lassen sich gerne schlagen, andere schlagen gerne. Es gibt da wirklich die verschiedensten Fetische. Und ich bin ganz ehrlich, solange beide Parteien damit einverstanden sind und, ne, dann go for it. So hat tatsächlich jeder seins und auch seine eigenen Vorlieben und Vorstellungen. Rainer soll es bei seinen Fantasien nicht um den Geschlechtertausch im Übrigen gegangen sein, sondern um Sadomasochismus, fände ich, Alter, ja. Sadomasochismus, so, jetzt habe ich es aber vernünftig ausgesprochen. So ist das richtig. Das ist ein sehr, sehr ekelhafter Zungenbrecher. Das bedeutet so viel wie sexuelle Lust durch Sadismus als auch durch Masochismus. Und dazu kommt aber leider noch, dass Rainer seine Frau betrogen haben soll. Also fasse ich das mal ganz kurz zusammen, Er trug gerne beim Sex Frauenkleidung, wollte sie schlagen, hat sie betrogen. Das klingt auf jeden Fall nach dem perfekten Liebhaber. Sie selbst sagt aber, sie konnte sich gar nicht genau erklären, warum sie überhaupt bei ihm geblieben ist. Aber das kennen, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute, die mal in einer toxischen Beziehung gefangen waren. Man weiß irgendwie, die Person tut einem nicht gut, da werden Grenzen überschritten. Aber irgendwie schafft man es sich nicht so ganz zu lösen. Und das hängt im Übrigen viel damit zusammen, dass dieser Kontrast so stark ist. Heißt, wenn es gut läuft, läuft das richtig gut. Die Gefühle sind voll intensiv, der Mensch ist super lieb zu einem. Wenn es dann aber wieder scheiße läuft und die Person scheiße zu einem wird, ist das wirklich so richtig krass. Und das, also wirklich krass. Und das sorgt halt aber auch für intensive Kontraste. Und ja, also jeder, der in einer toxischen Beziehung selber vielleicht einmal war, wird wissen, wie schwer es ist, sich von so einem Menschen zu lösen oder auch wie schwierig es ist, wenn sich eine komplette Beziehung, auch beide Parteien, toxisch entwickeln. Aber das können natürlich nur Betroffene zu 100% nachvollziehen, weil es ist immer super einfach, von außen zu sagen, ja, trenn dich einfach. Wenn es so einfach wäre, wären so viele Menschen nicht unglücklich in einer Beziehung gefangen. Irgendwann hat Rita tatsächlich einfach nur noch Angst vor ihm gehabt, so berichtet sie zumindest. Was ich ehrlicherweise auch ein bisschen nachvollziehbar finde. Und Rita meldete sich ja, wie gesagt, auf die Folge von Aktenzeichen XY hin bei den Ermittlern und erzählte ihnen, was wirklich passiert ist und auch, wo sie Holger finden können. Rainer Brune prügelte brutal an einem Tag unter anderem mit Knüppeln auf Holger ein. Wie so oft. Diesmal tat er das, weil Holger ihm nicht sein Geldversteck verraten wollte. Also Holger hatte so ein kleines Geldversteck für sich, wo er nur so ein bisschen, ja, weil er halt nichts hatte, ne, auch was er nicht gestohlen hat, sondern einfach nur für sich versteckt hat. Und Rainer wollte dann halt wissen, hey, wo hast du dein Geld versteckt? Du musst doch irgendwo Geld versteckt haben. Du gibst doch sonst nichts aus. Und Holger wollte das halt einfach nicht verraten. Und daraufhin prügelte Rainer brutal auf ihn ein. Doch Rainer prügelte ihn nicht allein zu Tode, sondern gemeinsam mit dem 35-jährigen Vorarbeiter David, Vater eines damals 8-jährigen Sohnes. Sie prügelten so lange auf ihn ein, bis er unter seinen Verletzungen verstarb. Gemeinsam mit der Lebensgefährtin Rita beseitigten sie den Leichnam und überlegten lange hin und her. Doch schließlich entschieden sie sich und steuerten mit ihrem Jeep 140 Kilometer nördlich vom Bevern entfernten Truppenübungsplatz an. Dort vergruben sie den Toten im sandigen Waldboden. Ich hatte euch ja vorhin erzählt, dass die Eltern von Holger ihn am 29.09.2000 das letzte Mal sahen. Und als die Eltern ihren Sohn das letzte Mal sahen, planten sie gerade ihren Urlaub. Das erste Mal nach Jahrzehnten wollten sie wirklich einfach mal in den Urlaub fahren. Und zwar eine Busfahrt nach Tirol für 5 Tage. Die Mama von Holger kochte Essen vor, ja, als Brune sie anrief. Er sagte ihnen, sie müssten sofort herkommen. Und die Eltern fuhren auch sofort los. Das war immer eine kleine Strecke, auch wieder durch schöne Straßen. Und dann kamen sie halt auch schon an. Ihr Sohn kam so langsam über den Hof gewandt. Ja, er sah ein bisschen aus wie ein Betrunkener und doch noch etwas anders. Holger zeigte seinem Vater schließlich, was ihn so benommen machte. Und zwar sein Unterleib. Der war komplett blau von Tritten und Schlägen. Der Chef war ziemlich aufgebracht und rief, ja, Holger müsse auf jeden Fall auf die andere Seite des Hauses ziehen. Weiter weg von ihm, denn er hat angeblich schon wieder gestohlen. Die Eltern, die sahen dann die verwüstete Wohnung, in der ihr Sohn lebte, und schleppten seine Sachen über den Hof in ein anderes Zimmer. Brune stand zu dem Zeitpunkt einfach nur da und schaute zu. Zum Ende des Tages hin saß Holger einfach nur noch schwach auf einen Stuhl. Doch zu einem Arzt wollte er nicht. Seine Verletzungen waren ziemlich krass. Er sagte, dass er in diesem Zimmer, wo er jetzt ist, bestimmt erstmal ein wenig Ruhe haben wird. Und die Eltern versprachen ihm dann, dass sie nach der Reise eine Lösung finden würden für die aktuelle Situation. Die Mama versucht sich natürlich heute keine Vorwürfe zu machen und das ist natürlich mehr als verständlich. Sie erinnert sich an die Sätze, ja, unter Tränen. Mitte Oktober war es nun schon 4 Wochen her, als der Bauhandwerker aus Holzminden über das ominöse Unternehmen berichtete. Und so kamen jetzt im Oktober Mitarbeiter des Landkreises abends, um den Betrieb zu inspizieren. Doch Holger war zu diesem Zeitpunkt schon tot. In der Nacht, als Holger dann gestorben war, machte sich der Chef und die Lebensgefährtin sowie der Vorarbeiter auf, mit dem Jeep über die Autobahn. Holgers Leiche packten sie in den Kofferraum. Weil es relativ schnell hell geworden war, machten sie einen kurzen Halt in Ritas Wohnung in Celle. Erst später fuhren sie dann bis nach Hamburg weiter und steuerten, als es wieder dunkel wurde, den Truppenübungsplatz bei Fallenbostel an. Dort vergruben sie dann den Toten. Als Holgers Eltern dann aus Tirol wiederkehrten, rief der Chef sie an und sagte ihnen, ihr müsst auf jeden Fall mal kurz herkommen. Der erzählte ihnen einfach die Geschichte dann von dem gestürzten Dieb und ließ das alte Paar tatsächlich die Wohnung komplett leerräumen. Und dafür brauchten sie Tage. Das ging nicht von heute auf morgen. Und ja, Holgers kleines Auto stand ja noch da, das habe ich euch ja vorhin schon erzählt. Und das behielt Brune. Und tatsächlich auch eine Videokamera von Holger. Und er meinte, ja, das behalte ich jetzt als Pfand. Die Eltern, ja, die glaubten seine Geschichte zunächst und warteten. Und das noch nicht genug. Am 20. Oktober 2000, also 2 Wochen nach Holgers Tod, ließ der Chef die Eltern noch eine Verpflichtung unterschreiben, dass wenn sie jetzt zum Beispiel erfahren würden, wo ihr Sohn sich aufhielt, dann müssten sie ihm sofort mitteilen, wo er ist. Und so, liebe Leute, kommen wir tatsächlich langsam zum Ende der Story. Ich bin ja, wie gesagt, kein klassischer True Crime Podcast, das muss ich dazu sagen. Ich bin eigentlich so ein mysteriöser Lost Place Podcast, aber es gibt halt ganz, ganz oft einfach genau solche Geschichten dahinter. Manchmal sowas wie hier, ein True Crime Fall, Paranormales oder Sonstiges. Was aber jetzt wirklich komplett ärgerlich ist, und ich bin ja auch noch relativ am Anfang hier mit meinem Podcast, deswegen erstmal danke für die ganze Unterstützung, aber was ärgerlich ist, mir hat leider keiner verraten und es wollte auch keiner mit uns darüber reden, wie die Gerichtsverhandlung letzten Endes komplett abgelaufen ist. Also klar, es gibt so ein paar Randinformationen, Rita berichtete halt darüber, ne, über den psychischen Druck von Rainer und dass ja Rainer ihr Angst gemacht hat, ähnlich wie Holger. Sie versuchte sich auch selber in die Opferrolle zu drängen. Ob sie jetzt selber auch eine Strafe bekommen hat, beziehungsweise wie hoch die Strafe war, das weiß ich leider nicht. Was ich aber weiß, ist dank einem Follower, dass Rainer schon seit ein paar Jahren wieder auf freiem Fuß ist. Rainer bekam damals lebenslänglich und das beinhaltet 15 Jahre. Das war im Jahr 2002. Und er ist seit Ende 2017 wieder auf freiem Fuß. Ich war ja damals dort und hatte damals auch Stories gemacht. Und da hat jemand mitbekommen, dass ich sehr wahrscheinlich über diesen Fall sprechen werde. Und der Follower hatte mich angeschrieben und hatte halt ja in der Insta-Story mitbekommen, dass ich über den Fall spreche. Und die Familie von ihm kennt tatsächlich den Täter. Also die Familie vom Follower, der mich angeschrieben hat, kennt den Täter tatsächlich. Ziemlich gruselig. Und den Namen des Followers, den sollen wir natürlich hier auch nicht nennen. Und das mache ich auch nicht und auch keine weiteren Details. Aber ja, das konnte er uns verraten. Ja, das war jetzt auf jeden Fall eine ziemlich nervenaufreibende Story und auch bei der Recherche, ja, das war schon wirklich ziemlich krass. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Holger wurde im Prinzip wie ein Sklave gehalten, jahrelang wie ein Sklave gehalten und auch behandelt. Aber was wir sagen müssen, gerade Aktenzeichen XY auch, hat hier mal wieder sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und es kommt ja immer häufiger vor, dass über Aktenzeichen XY bestimmte Fälle aufgeklärt werden. Und Gott sei Dank hat Rita sich daraufhin gemeldet. Wer weiß, sonst hätte eventuell dieser Mord niemals aufgeklärt werden können. Das Gebäude auf dem Firmengelände, also dieses Firmengebäude inklusive der Wohnung, in der Holger gelebt hat, steht seither verlassen. Die Hallen sind immer noch vermietet, da waren wir auch. Davon haben wir auch ein paar Videos gemacht in unserer Story und ich werde euch, wie gesagt, ja natürlich auch noch ein Reel, ein TikTok und einen Beitrag schreiben. Die könnt ihr euch im Nachhinein auch noch anschauen. Und wie tatsächlich gesagt, ne, damals waren es ja schon katastrophale Zustände und es ist seit 20 Jahren verlassen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal Gebäude besucht oder Lost Places besucht, die sind viel länger verlassen gewesen als dieses Gebäude hier. Und da waren manchmal die Zustände sogar noch besser und weniger, ja, von Vandalismus befallen als dieser. Beziehungsweise, ja, was heißt von Vandalismus befallen? Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, Vandalismus hatte man hier weniger. Eher halt dieser massive Schimmel, diese kaputten Wände, das ist schon wirklich krass. Und wenn man sich überlegt, früher hat gerade dieses Wohngebäude wirklich nicht besser, viel besser ausgesehen als jetzt, ne, nach dem Verlassen des Gebäudes. Das ist schon wirklich krass. Bei diesem Lost Place sind tatsächlich nur die Außenwände so ein bisschen von Seehundfütterung von Graffiti befallen. So. Naja, das kann man das so sagen? Ich glaube schon. Aber das ist halt wirklich so. Also sonst kenne ich das halt. Manche Orte sind extrem vom Vandalismus befallen. Okay, es ist wirklich Zeit, die Aufnahme zu stoppen, ne? Befallen. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Alles voller Graffiti. Man sieht, wie alles mutwillig zerstört worden ist. Extrem viel Müll wird dort teils abgelagert. Das gibt es auch. Es gibt auch Orte, die aber nahezu komplett unberührt sind. Da verraten wir aber auch niemals annähernd den Standort oder so. Demnächst werde ich wahrscheinlich sogar mal, es kann auch sein, in der nächsten Folge über genau so einen Ort berichten. Und da müsst ihr mir auch verzeihen. Ich meine, hier weiß man halt auch ungefähr, wo das ist. Aber das ist auch ein sehr, sehr, sehr bekannter True Crime Fall. Es ist im Allgemeinen eine bekannte Story. Und auch der Ort ist sehr, sehr, sehr bekannt. Auch von den letzten, über die ich hier berichtet habe. Aber es werden halt auch demnächst Orte kommen. Da kann ich euch nicht verraten, wo der ist. Und da wird man auch nicht viel Informationen in diesem Bezug zu herausfinden. Und da gilt es halt wirklich so um den Schutz des Ortes. Natürlich, weil halt ganz oft irgendwelche Leute da Sachen zerstören. Aber das erzähle ich euch, glaube ich, in jeder Folge, ne? Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören und wir merken, wir neigen uns so langsam dem Ende der Folge. Die geht auch wieder ein bisschen länger. Mein Ziel war es eigentlich, dass alle Folgen ungefähr 40 Minuten gehen, aber aktuell habe ich ja hier keinen Gesprächspartner. Das heißt, ich bin komplett alleine. Und ja, ich meine, na, das ist jetzt auch eine gute Zeit, die man hier zuhören konnte. Und ihr merkt auch die Aufnahmequalität. Es wird alles so ein bisschen besser, so Step by Step. Ich brauche da noch ein bisschen Zeit, aber ich freue mich unheimlich darauf, dass ihr mich auf der Reise begleitet und hoffe, dass euch die Folge auch sehr gefallen hat. Mein Gott, jetzt aber wirklich, ne? Jetzt ist wirklich Schluss hier langsam. Aber jetzt zu euch. Und wenn ihr vielleicht irgendwo ein Lost Place kennt oder irgendeine gruselige Geschichte oder halt, ja, ein Lost Place, über den ich mal sprechen soll, dann schreibt mir das gerne bei Instagram oder eine Mail an info@melisterium.com. Na, wenn ihr zum Beispiel einen Ort habt, wo ihr euch denkt, boah, der ist echt spannend, ich kenne die Story, ich traue mich da vielleicht nicht selber hin, aber Mel mit Taylor, die können da auf jeden Fall hin. Schreibt mir da auf jeden Fall jederzeit und schreibt auch gerne, wie ihr diese Folge fandet. Ich bin immer super interessiert an konstruktiver Kritik. Denn ohne eure konstruktive Kritik wird sich hier auch nichts verbessern. Deswegen, das ist verdammt wichtig. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch schöne Ostern, ne? Mit der Familie oder auch alleine oder mit dem Hund oder was auch immer. Und wir hören uns dann wieder in ungefähr 3 Wochen an einem schönen Samstagabend oder in einer schönen Samstagnacht. So lange müsst ihr euch leider gedulden. Ihr schreibt mir und wir hören uns. Ciao, ihr Lieben. Und danke fürs Zuhören.